Ab morgen neu in den Kinos die Verfilmung des Bestsellers Mittagsstunde, der Roman von Dörte Hansen. Bei uns auf rbb Kultur hat die Filmkritikerin Christine Deggau geschwärmt, können Sie hören auf rbbkultur.de. Und ich mache keinen Hehl aus meiner Begeisterung. Ich sage, gehen Sie in diesen Film. Kino für Erwachsene. Mitreißend, gedankenreich, ist toll gespielt, ist großartig inszeniert. Und inszeniert hat der Regisseur Lars Jessen. Herr Jessen ist jetzt bei uns. Herzlich willkommen bei rbb Kultur. Ich grüße Sie.
Danke. Hallo.
Also ich gebe es zu, Lars Jessen. Ich habe gedacht, nee, dieses Buch ist nicht zu verfilmen. Ich hatte Muffensausen. Wie ist es Ihnen gegangen? Hatten Sie auch ein bisschen Muffensausen?
Ich hatte vor allen Dingen Muffensausen, als ich zum Drehen gefahren bin, eine Woche vorher, weil ich hatte den Roman nur einmal gelesen. Dann hatten wir uns ja an die Drehbucharbeit gesetzt. Und dann dachte ich, ja, du musst dir das ja noch mal zu Gemüte führen. Und dann hörte ich die Hörfassung von Hannelore Hoge eingesprochen, die war 20 Stunden. Und da muss ich sagen, da habe ich ein paar Mal schlecht geschlafen.
Wie haben Sie sich von dieser Hörfassung dann lösen können? Ich meine, die Frau Hoge hat eine magnetische Stimme, eine magische Stimme.
Was sie natürlich toll schafft, ist die Atmosphäre zu erzeugen. Und das war natürlich dann wiederum ein Ansporn, der uns auch beflügelt hat. Weil natürlich ist der Roman fast ohne Plot eine sehr, sehr stimmungsvolle Geschichte, die davon lebt, dass Vergangenheit und Gegenwart miteinander sprechen, durch Figuren, durch Bild und Ton. Aber das konnte man dann, glaube ich, ganz schön greifen, diese große Aufgabe.
Das Interessante daran ist ja an diesem Film, was mich auch so begeistert, es sind nicht unbedingt die Worte, es ist die Atmosphäre, es sind die Bilder, es ist, das darf man in diesem Fall auf gar keinen Fall vergessen, auch die Montage der Bilder mit der Tonebene zum Beispiel. Es sind tolle Schauspieler. Charlie Hübner spielt die Hauptfigur, Ingvar Feddersen. Der kommt aus Kiel, der fährt in ein Dorf, das es in der Wirklichkeit nicht gibt, aber im Roman und im Film. Und dann hat er Begegnung. Und das hört sich, ich habe einen klitzekleinen, nur wenige Sekunden Ausschnitt aus diesem Film hier zum Hören. Das hört sich dann so an.
Moin. Moin, Ingvar.
Moin, Vater.
Moin. Kopfweh wieder.
Damit ist alles gesagt, die Situation ist erfasst. Aber wie haben Sie es hingekriegt, dass das so authentisch, so wahrhaftig wirkt? Ich sitze da nicht drin und schaue auf die Figur. Ich hatte beim Gucken wirklich das Gefühl, dass ich in diesen Ingvar Feddersen reinkriechen kann.
Ja, wir haben uns natürlich sehr, sehr lange mit der Geschichte beschäftigt. Wir haben auch mit der Autorin sehr eng schon am Drehbuch zusammengearbeitet. Wir haben natürlich auch ein bisschen Erfahrung in dieser Art Film, dieser Art Genre, dieser moderne Heimatfilm, kann man das, glaube ich, schon nennen. Den machen wir, und vor allem ich mit meinem ganzen Team, schon sehr, sehr lange. Und hier hatten wir so alles Gefühl, jetzt kommt alles zusammen. Also auch aus den eher heiteren Filmen, die wir sonst gemacht haben. Dorfpunks liegt ja auch schon ein paar Jahre zurück. Aber hier können wir sozusagen nochmal alles auf eine Karte setzen und wirklich gemeinschaftlich schauen, wo ist die Atmosphäre, wie kann man das treffen. Und das ist natürlich eine sehr akribische Arbeit, die dann nicht so einfach einem zufällt.
Ich habe Kamera schon erwähnt, ich habe die Montage, den Schnitt erwähnt. Wie eng haben Sie zusammengearbeitet?
Im Schneideraum haben wir natürlich das alles, diese ganzen Mosaiksteine, die wir hatten. Die Szenen sind alle sehr, sehr kurz. Die Schauspielerinnen und Schauspieler mussten sich sehr darauf verlassen, dass die Kamera am Ende auch den Film erzählt, zusammen mit dem Schnitt und der Musik. Insofern ist das auch eine Arbeit, die von sehr viel Vertrauen geprägt war. Und im Schneideraum kamen diese ganzen Puzzleteile alle an, die im Drehbuch schon sehr gut angelegt waren. Aber wir haben sie einfach dann auch noch einmal in die Luft geworfen, um zu schauen, wo die emotionalen Bezüge sind. Wo tritt die Hauptfigur Ingvar Feddersen mit seiner Mutter, Schwester, die er nie kennengelernt hat, zusammen in Beziehung. Und das war eigentlich die Arbeit, einen emotionalen Faden durch die ganze Handlung zu stricken, der eigentlich die plotorientierte Handlung ersetzt.
Wobei man sich, finde ich, auf die einzelnen Geschichtchen in der Geschichte gar nicht so konzentrieren muss. So geht es mir jedenfalls schon beim Lesen, jetzt auch bei Ihrem Film Mittagsstunde. Kann man behauptlich zusammenfassen mit einem Satz, nämlich dem: unter jedem Dach ein Ach. Das Entscheidende ist wirklich, wie die Leute miteinander umgehen. Und ich habe mich gefragt, Sie stammen ja auch aus Kiel. Wie viel Persönliches steckt für Sie in diesem Projekt?
Eine ganze Menge steckt da drin. Deswegen hat mich das dann auch beim Lesen des Romans so angesprungen und auch so motiviert, schon auf Seite 20 zu sagen, das musst du jetzt auch verfilmen. Und ich hatte dann richtig Angst, dass schon jemand anders da dran sein könnte. Also ich bin selber ja mit meiner Mutter aufs Land gezogen, Ende der 70er Jahre, in eine Aussteigerwohngemeinschaft. Die ist in dem Roman auch drin. Ich habe da schon mal einen Film drüber gemacht, am Tag, als Bobby Ewing starb, hieß der. Ich hatte ein sehr enges Verhältnis zu meinen Großeltern. Ich habe wie die Hauptfigur in Kiel studiert am historischen Seminar. Und vor allen Dingen hat mich auch in dieser harten Zeit in der Wohngemeinschaft auf dem Land damals auch das Land, das Dorf gerettet und explizit die Landgastronomie. Also ich bin ein Kind der Kneipe und leide auch immer so darunter, wenn man so übers Land fährt und man sieht, dass immer mehr von diesen wunderschönen Läden einfach schließen.
Gerettet wovor?
Gerettet vor doktrinärem Verhalten der Aussteiger damals. Die Hippies haben sich im Grunde verhalten wie ein Haufen Kinder. Und ich als Kind wollte aber eigentlich ein bisschen Rahmen haben und auch ein bisschen Sicherheit. Und das haben mir eigentlich die Bauern da mit in ihrer Gelassenheit eigentlich vermitteln können. Deswegen konnte ich mich da eigentlich sozusagen sinnbildlich am Tresen ganz gut festhalten.
Sie haben eben einen Titel erwähnt, am Tag, als Bobby Ewing starb, ist für Filmfans ein legendärer Film. Ich kann mich noch an die Pressevorführung erinnern, es muss 20 Jahre oder so her sein. Wir alle sind tanzend und freudig erregt aus diesem Film rausgegangen. Eine Erinnerung an eine Kindheit, Dorfpunks-Erinnerung auch. Erinnerung, auch jetzt wiederum bei den Mittagsstunden. Sie sind ein Mensch, der sich gerne erinnert.
Ja, aber nicht um sozusagen das Vergangene sozusagen zu betrauern, sondern mein Blick soll eigentlich nach vorne weisen. So wie wenn man sozusagen rückwärts nach vorne geht. Man blickt sich auch ein bisschen nach hinten um und schaut, was da alles so war. Und ich glaube, vieles, was die Moderne ausmacht, ist einfach so über uns reingekommen. Niemand hatte eigentlich gedacht, dass die Straßen, die früher noch von Kindern bespielt worden sind, jetzt nur noch durch LKWs befahren werden. Die Läden machen dicht, wir müssen zu Discounter-Supermärkten gehen. Und uns rieselt die Zeit durch die Finger und wir verlieren dabei auf dem Weg nach vorne eigentlich das, was uns eigentlich ausmacht und was wir als Gemeinschaft sein wollen. Und wenn mein Film ein klein bisschen zu der Diskussion beiträgt, wer das ist, wer wir eigentlich sein wollen, dann bin ich froh. Aber wie gesagt, nicht in einem romantischen Blick zurück. Früher war alles besser, das ist Quatsch, das stimmt nicht. Aber zu schauen, was früher war, um zu gucken, wie wir die Zukunft bauen, das halte ich für ein ganz gutes Prinzip.
Das machen Sie ja sehr raffiniert. Ich war am Anfang des Films ganz überrascht, weil Sie werfen mich ja sozusagen mit einer raffinierten Montage in eine Zeitmaschine. Sie wirbeln mich durch drei Zeitebenen hindurch. Und dann wird es ganz leise verhalten. Und es wird zum Teil auch sehr düster, das muss man mal auch sagen. Es ist jetzt kein Sonnenscheinfilm, das ist kein Film, wo Tralala und Hopsasa ist, sondern da geht es wirklich um existenzielle Fragen. Und Sie mussten natürlich, oder mussten vielleicht nicht, weil er das auch ohne Sie geschafft hat, Charlie Hübner auch dazu bringen, mein Eindruck, interpretiere ich, Sie können sagen, das ist Unsinn, ja, dazu bringen, im übertragenen Sinn die Hose runterzulassen.
Ja, das ist die schwierigste Aufgabe gewesen für einen Schauspieler, in eine Figur zu spielen, die eigentlich bis Minute 88 gar nicht so recht weiß, was sie in dieser Geschichte soll. Und er musste natürlich die Hosen vor allen Dingen runterlassen im emotionalen Sinne, weil viel war da im Grunde ja nicht für ihn als Handlung. Also musste er quasi teilweise mit einem Augenaufschlag 17 Seiten Roman spielen. Das können nur so magnetische Menschen und wunderbare Könner ihres Fachs wie Charlie Hübner.
Muss man sagen, Sie beide sind seit vielen Jahren befreundet.
Ja, wir haben uns kennengelernt vor 20 Jahren bei einer Episode Großstadtrevier, wo Charlie Hübner eine stumme Rolle hatte. Und da haben wir uns kennengelernt und seitdem nicht mehr losgelassen.
Das heißt, Vertrauen ist für Sie, Sie arbeiten ja mit vielen Menschen zusammen, mit denen Sie immer wieder zusammenarbeiten. Vertrauen ist eine wesentliche Grundlage des Arbeitens.
Ja, Vertrauen bietet die Möglichkeit auch zum Streit und zur Auseinandersetzung. Man kann sich alles sagen, man kann gemeinsam wirklich in die Tiefe reingehen, ohne es aufeinander Rücksicht zu nehmen. Weil man weiß, man ist verbunden, sowohl durch persönliche Beziehungen, aber vor allen Dingen durch einen gemeinsamen kreativen Ansatz.
Sanftmütige Filme, Ihre Stimme ist sanftmütig, ich erlebe Sie hier ganz sanftmütig. Können Sie auch auf den Tisch kloppen und wütend werden?
Ja, ich kann auch auf den Tisch kloppen und wütend werden, aber sehr, sehr selten. Und mir ist das dann auch meistens unangenehm. Aber leider ist es manchmal vonnöten. Aber in der gesamten Produktion von Mittagsstunde war das nicht notwendig.
Mir geht es so, ich habe den Film vor einiger Zeit schon gesehen. Ist so einer dieser Filme, die einen verfolgen, wo so Momente immer wieder aufblitzen, wo ich um die Ecke gehe hier in Berlin, was nun überhaupt nichts mit diesem Landstrich da oben im Norden Deutschlands zu tun hat und plötzlich in diesem Film, Sie haben ja in diesem Film sicherlich gelebt als Regisseur, hat er Sie schon losgelassen? Es ist ja sicher schon eine Weile her, dass Sie gedreht, geschnitten und gearbeitet haben.
Ja, er hat mich jetzt gerade wieder voll, dadurch, dass wir jetzt wieder auf Tour sind mit dem Film, hat er mich wieder voll erwischt und bin sehr berührt von den Vorstellungen, die wir jetzt mit Publikum hatten. Auch nach Corona ist das eine wunderbare Erfahrung. Eine Frau hat zu mir gesagt in einer Vorführung, sie würde immer oft nach Hause fahren, sie würde auch vom Dorf kommen und immer bei dem Dorflandgasthof vorbeifahren, wo ein Mensch immer die Hecke schneidet und sie wäre immer an dem vorbeigefahren. Und sie hat gesagt, nächstes Mal hält sie an und redet mit ihm 5 Minuten. Das berührt mich so und finde, was Schöneres kann man über einen Film dann ja eigentlich gesagt, nicht gesagt bekommen.
Warum haben Sie 2 Versionen gedreht? Eine auf Platt, eine auf Hochdeutsch.
Das war eigentlich intuitiv. Der Roman hat wenig Dialog, aber der Dialog, der dort drin steht, ist auf Niederdeutsch. Wir hatten das Gefühl, wir würden eigentlich so ein bisschen den Film eigentlich verraten, den Roman verraten durch den Film. Und das war eine ganz interessante Erfahrung. Schon am 2. Drehtag, als wir eigentlich dachten, wir machen die plattdeutsche Version nur so als Special Interest Variante, kamen die Schauspieler zu mir, sagen, können wir bitte immer die plattdeutsche Variante zuerst drehen. Also wir haben sozusagen 2 Filme gedreht, einen auf Hoch, einen auf Plattdeutsch. Und das Plattdeutsch hat quasi sich des Films quasi ermächtigt und es in die Bauchhöhle der Schauspieler unter die Knochenhaut gezogen und hat dann auch wiederum die hochdeutschen Fassungen beeinflusst, weil ja, das ging sozusagen vom Kopf ein bisschen weiter runter in den Körper.
Hörerinnen und Hörer, ich sage Ihnen, ich kann überhaupt kein Plattdeutsch, aber ich habe es mir auf Plattdeutsch angesehen. Mir ist es auch unter die Knochen gefallen. Ich habe da vielleicht nicht jedes Wort verstanden.
Ist ja untertitelt auch.
Das ist, wollte ich gerade sagen, das ist ja auch untertitelt. Aber ich habe die Untertitel auch nicht gelesen, weil ich mich diesen Schwingungen hingegeben habe, die da von den einzelnen Figuren und auch, ich finde zum Beispiel interessant, muss ich jetzt ein bisschen ausholen, die Kamera bleibt immer in einer gewissen Distanz, die ich sehr anständig finde, mir fällt jetzt kein anderes Wort ein. Trotzdem rücken sie den Charakteren schon auf die Pelle, sodass ich eben ja sogar behaupte, ich bin in Ingvar Feddersen reingeschlüpft. Und ich komme dem Ganzen so nah, dass ich das auch irgendwie fühle, was die da sagen, dass ich das gar nicht mehr brauche, dass ich das jetzt Silbe für Silbe verstehe. Ich finde diese hochdeutsche Version doof, um das mal so platt zu sagen.
Wenn man die plattdeutsche Fassung nicht kennt, ist die auch gut.
Okay, dann halte ich mich zurück. Ich dachte, Sie geben mir zu, dass da kommerzielle Aspekte eine wichtige Rolle gespielt haben.
Im Gegenteil. Also eigentlich war die Idee, die hochdeutsche Fassung ist die einzige. Und dann haben wir aber gemerkt, dass die plattdeutsche Fassung mit den Zuschauerinnen und Zuschauern mehr macht. Und jetzt überlassen wir es den Kinobetreibern, welche Fassung sie spielen.
Also ich bin nicht alleine, dass ich auf sage, es macht Fall. Sehr viel mehr mit mir. Sicherlich bin ich auch nicht alleine, dass der Film mich noch einmal zum Nachdenken angeregt hat über den Begriff Heimat, wiewohl Dörte Hansen, die Autorin des Romans, ja eher den Begriff Herkunft benutzt. Welchen benutzen Sie, Lars Jessen? Herkunft, Heimat, gehört das für Sie zusammen? Driftet das auseinander?
Ich habe kein Problem mit dem Begriff Heimat. Ich habe damals schon in der Schule die Serie von Edgar Reitz genossen und mich da wirklich mitreißen lassen und auch diese neue Definition von das, was man Heimatfilm landläufig nannte, extrem inspirierend gefunden. Dann kam Detlef Buck mit Erst die Arbeit und dann. Den habe ich dann in der 11. Klasse gesehen. Und damit war für mich klar, okay, das sind Zutaten, mit denen kann ich arbeiten. Und damit kann ich unter Umständen auch Filme machen. Dass das jetzt so weit geführt hat, damit habe ich selber nicht gerechnet. Aber ich habe überhaupt kein Problem mit dem Begriff Heimat. Und ich würde den lieber selber definieren, als den Leute definieren zu lassen, die eine andere politische Haltung haben.
Das finde ich jetzt Küchentischpsychologe, der ich so gerne bin, interessant. Heimat. Da denke ich dann sofort an die Dame, die Sie am Anfang erwähnt haben, nämlich an Hannelore Hoger. Die hat da eine wesentliche Rolle bei Edgar Reitz gespielt. Wer weiß, was da unterschwellig bei Ihnen auch noch so gewirkt hat.
Es ist sicherlich kein Zufall alles.
Es ist ein ganz sanftes und dabei sehr intensives Plädoyer, ja, für Respekt voreinander. Das hat mir so sehr gut gefallen, für auch mal zu sagen, hey, geh du mal mit deiner Meinung einen Schritt zurück, geh du mal mit deinen Vorurteilen bitte einen Schritt zurück. Ist das etwas, was Sie auch in Ihrem persönlichen Leben leben?
Ja, wir müssen raus aus den Blasen. Wir müssen eben nicht nur sagen, oh Gott, wie schrecklich ist das, die Kultur auf dem Land abstirbt. Wir müssen dann eben auch dahin. Wir müssen auch den Mut haben, die Interaktion zu suchen, die Diskussion, auch die Unterschiedlichkeit von Meinungen zur Welt. Und das ist, glaube ich, etwas, was sehr, sehr stark fehlt. Insofern freue ich mich auf meinen nächsten Besuch in einem Landgasthof, irgendwo, wo ich unterwegs bin. Das muss ja nicht nur in Norddeutschland sein.
Lars Jessen, der Regisseur des Films Mittagsstunde, mein Prädikat. Wunderbar, was den Film angeht. Schaut ihn euch an, Leute, unbedingt hingehen. Danke.
Danke auch.